Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 8. Ausgabe von Beat Talk Framing Art. Mein Name ist Floria Maria Ude und mit Daniela Steinfeld, Gründerin und Besitzerin der Funhorn Gallery in Düsseldorf, habe ich dieses Mal eine Co-Podcasterin zu Gast. In Voices on Art gelingt es ihr, in der Rolle der Zuhörerin so eine ganz persönliche Gesprächsatmosphäre für ihre InterviewpartnerInnen zu kreieren. In Beat Talk Framing Art erzählt sie nun aus der umgekehrten Position als Galeristin von ihren eigenen Erfahrungen, von Menschen und Orten der Inspiration und auch Seiten der Kunstwelt, mit denen sie hadert. Als ausgebildete Fotografin und Künstlerin hat Daniela einen eigenen Weg zu der Galeristin, die sie heute ist, durchlaufen. Während ihres Studiums an der Düsseldorfer Kunstakademie bei Bernd Becher und Jan Dippitz in den 90er Jahren erfuhr sie den institutionellen Kunstbetrieb mit all seinen Gatekeepern und als männlich dominierten Raum zunächst enttäuscht als eine Einengung. Bis es sie durch ein Stipendium an Donald Judd's Ginati Foundation nach Marfa, Texas führte. Geprägt von der kargen Landschaft und dem befreiten Leben in der kulturellen Enklave im US-amerikanischen Süden eröffnete sie 2004 den Ausstellungsraum Funhorn als künstlerisches Projekt und Akt der Selbstermächtigung. Ja, inzwischen haben sich die Räumlichkeiten zu einer international agierenden Galerie entwickelt. Welche Ausstellungen Daniela dort bisher realisiert hat, wie sie mit SammlerInnen und KünstlerInnen zusammenarbeitet, welche Freiräume sie schafft und welche Ängste es zu überwinden gilt, erfahrt ihr hier beim Hören. Dieser Podcast wird aus dem Finanzfonds zur Umsetzung des gesetzlichen Gleichstellungsauftrages der Universität zu Köln gefördert. Viel Spaß mit dieser Ausgabe von Beat Talk Framing Art. Liebe Daniela, schön, dass du da bist. Darf ich dich eigentlich überhaupt duzen? Entschuldigung. Oder hast du
ja, selbstverständlich. Damit haben wir doch sowieso schon angefangen. Und vielen Dank für die Einladung.
Ja, es freut mich, dass wir heute zusammen sprechen dürfen und wir den Spieß mal umdrehen. Normalerweise fragst du ja auch Künstler und Künstlerinnen auf. Wie ist das so? Wie fühlt sich das an?
Ja, also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich doch eine große Plaudertasche bin. Insofern ist eigentlich das Ungewöhnliche, dass ich bei meinem Podcast wirklich so viel zuhöre.
Okay, du kommst auch ganz gerne mal selber zum Zug. Das passt ja ganz schön. Ja, ich freue mich, dass wir uns virtuell treffen. Wir haben uns noch nie persönlich getroffen, aber ich glaube, in den jetzigen Zeiten ist es auch ja trotzdem eine gute Möglichkeit, sich kennenzulernen. Und ich habe so den Eindruck, dass diese Zoom-Meetings trotzdem einen minimalen Vorteil haben und auch spontane Gespräche zulassen mittlerweile. Oder wie hast du den Eindruck?
Ich komme damit sehr, sehr gut klar. Ich kann mich da auch sehr auf die Gesprächspartner einlassen. Also vor allen Dingen, wenn es jetzt nur eine Gesprächspartnerin ist, dann kann man sich da sehr, sehr gut drauf konzentrieren und kriegt auch relativ viel von den Leuten mit. Also ich habe zum Beispiel wirklich Leute darüber richtig kennengelernt oder es sind sogar virtuelle Freundschaften entstanden, die sich dann ins echte Leben übertragen haben. Mhm.
Ja, das ist total schön zu hören. Tatsächlich habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass so 1:1 Gespräche, dass es gut funktioniert. Mhm. Aber wenn es dann mehrere werden, dass es dann etwas komplizierter ist.
Ja, das ist ganz schön chaotisch. Ja, das ist chaotisch, aber zum Beispiel, ich habe sogar mein wundervoller Tai-Chi-Lehrer, der hat, ich glaube wirklich als einziger Tai-Chi-Lehrer in ganz Deutschland, der hat nicht nur eine Videoplattform gemacht, wo er die ganze Form erklärt und macht, sondern wir sind zum großen Teil in dieser Corona-Zeit virtuell zusammengekommen in einer Gruppe und ich muss sagen, ich bin damit wahnsinnig gut klargekommen, habe ganz viel gelernt. Also das wird sicherlich niemals den echten Kontakt, auch das Körperliche ersetzen können, weil man kann schon einen anderen Kontakt und auch eine andere Lesart von Menschen haben, wenn die im echten Raum sind. Man kriegt doch schon noch mehr mit. Aber ich finde, so als Ergänzung oder jetzt im Moment eben als die Möglichkeit, überhaupt in Kontakt zu bleiben, bin ich da ein großer Fan von diesen digitalen Formaten.
Ja, sehr schön. Ja, dann starten wir doch mal in ein paar vorbereitete Fragen.
Ja.
Und ja, da würde mich einfach interessieren, du bist ja selber ausgebildete Künstlerin und welchen Einfluss hat das so auf die Zusammenarbeit mit den KünstlerInnen für deine Galerie?
Ja, ich habe tatsächlich 10 Jahre auch als Künstlerin wirklich gearbeitet, bevor ich den Ausstellungsraum gegründet habe, Van Horn. Und die Grundidee dieses Ausstellungsraums ist aus meinem Künstlerinnensein entstanden. Also nicht aus anderen Überlegungen. Ich habe ja am Anfang keine Galerie gegründet. Und jetzt für die Galerie tatsächlich, also für den geschäfts- und kommerziellen Aspekt der Galerie, der ja nun nicht zu unterschätzen ist, hat das diese Ausbildung wirklich rein gar nichts gebracht. Also es gab keinerlei Vorteil für das Business. Es gibt aber einen großen Vorteil, dass ich eben so lange selber Kunst gemacht habe, selber weltweit in 5 Galerien vertreten war, also tatsächlich als nicht nur Kunst studiert habe, sondern als professionelle Künstlerin gearbeitet habe, dass ich weiß, wie Kunst gemacht wird, wie KünstlerInnen ticken, was da so los ist. Und auch so, wenn ich zum Beispiel mir Kunst anschaue, die immer noch, ich kann da gar nicht aus meiner Haut, immer noch mit diesen Augen anschaue. Also ich habe tatsächlich immer noch den Blick der Schaffenden, aber mein ganzer Alltag und auch das tatsächlich, wo ich meine ganze Energie, Kreativität und Leidenschaft reinstecke, ist tatsächlich die Galerie, die Ausstellung und der Podcast.
Und aber was war denn der Switch, warum du aufgehört hast, Kunst zu machen und was hat dir gefehlt, um diesen Ausstellungsraum dann tatsächlich zu gründen?
Ja, das war schon ein Akt der Selbstermächtigung. Im Nachhinein muss ich auch sagen, also ich war immer als Künstlerin irgendwie permanent unzufrieden. Also es war immer zu wenig und nicht gut genug und die richtigen Leute. Und ich fühlte auch diese sehr starke Behinderung, mich selber zu promoten. Also das ist einfach nicht so super sympathisch, wenn du dann hingehst und sagst, boah, ich bin so toll und meine Kunst ist überhaupt die allergrößte und so. Dann finden dich ja auch alle nicht gerade sympathisch. Und ich bin aber sehr begeisterungsfähig und ich kann mich auch, ich habe eine wirklich große Kapazität, mich für andere einzusetzen und mich einfach komplett leidenschaftlich in was reinzustürzen und auch aus Überzeugung. Das war so eine Sache und dann darf man nicht vergessen, ich war ja ursprünglich Fotografin, bevor ich an die Kunstakademie gegangen bin, beziehungsweise ich habe eine Ausbildung als Fotografin gemacht und war ganz viel mit Menschen in Kontakt, habe sehr, sehr viele Gespräche geführt. Und dann bin ich in diese Becherklasse gekommen, wo es auf einmal sehr unkommunikativ wurde und sehr eng und auch sehr reguliert in den Motiven, die man so machen durfte. Und ich fühlte mich da ganz fremd, weil ich natürlich dachte, die Kunst würde einem größere Freiheit gewähren und nicht einen dann auf einmal auf so ein Thema beschränken. Und ich habe das aber angenommen, ich habe das gelernt, ich habe gedacht, okay, Augen zu und durch, du musst jetzt das hier erstmal, muss erstmal klarkommen und habe dann auch mich durchgesetzt durch doch eine sehr stark männlich durchsetzte Kommilitonenschaft, die auch sich entsprechend in den 90er Jahren auch wirklich teilweise noch verhalten haben, wo ich dann dachte, what? Da waren wir doch schon mal ganz woanders, also wo bin ich denn hier? Und im Nachhinein, wenn ich mir meinen Lebenslauf als Künstlerin anschaue, war das ehrlich gesagt eigentlich schon ziemlich gut. Ja, viele Ausstellungen, Galerieausstellungen, Sammlungsverkäufe und so weiter und so fort. Ich war aber unzufrieden und ich fühlte mich vor allen Dingen in meiner Freiheit ungeheuer beschränkt durch die Abhängigkeit von den Türstehern der Kunstwelt. Das waren eben auch zum großen Teil, das waren natürlich die Galerien, aber auch Kuratoren. Zu KuratorInnen, also so, dass du wirklich, du musstest immer warten, dass einer sagte, ja, du darfst rein, dich nehme ich rein, ne, so. Und das dachte ich, nee, also das gefällt mir nicht, ich möchte eigentlich selber bestimmen, wer da reinkommt und ja, und es war also ein großer Akt der Selbstermächtigung. Und es hat sich erst im Laufe der Zeit überhaupt rausgestellt, das war ja nur für ein Jahr am Anfang geplant, dieses erste Jahr war geplant, es war nicht geplant, dass das weitergeht. Das hat sich tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes selbst ermächtigt und es hat mich einfach so mitgerissen. Und jetzt erst nach langer Zeit kann ich überblicken, dass es genau das Richtige war, auch in seinen aktuellen Entwicklungen. Also es entwickelt sich ja die ganze Zeit. Ich hatte natürlich null Idee, was eine Galerie bedeutet. Aber zurückzugehen, eben dieser Akt der Selbstermächtigung und aber vor allen Dingen wieder, und da war es auch ganz wichtig, dass ich eben nicht meine Kommilitonen, meine Peer Group oder mich selber gar in diesem Raum ausstelle. Also dass es nicht so ein klassischer Artist-Space wird, sondern dass ich Sachen nach Düsseldorf und Deutschland höre, die ich zu dem Zeitpunkt einfach fantastisch, unheard of, total verrückt und eben auch ganz frei empfunden habe. Und dieses erste Jahr war dann eben ja die erste Einzelausstellung von Robert Crumb in Deutschland. Dann kam die Wandtafelzeichnung von Rudolf Steiner und dann tatsächlich auch Nicole Eisenman mit ihrer ersten kleinen Einzelausstellung in Deutschland. Das war mir so nicht klar, das war nicht strategisch, sondern ich bin wirklich sehr stark meinen eigenen Vorlieben gefolgt. Und das tue ich im Grunde immer noch und ich kann die kaum benennen. Ich kann nicht sagen, warum ist Kunst gut, was ist die Qualität, die ich darin sehe. Ich kann sagen, dass ich sicherlich etwas Essentielles in all den Ausstellungen, die ich mache und an all den Künstlern, mit denen ich zusammen, Künstlerinnen, mit denen ich zusammenarbeite, sehe. Aber ich könnte jetzt nicht so knallharte Kriterien anlegen. Es hat sich im Laufe der Jahre auch verändert und ich glaube, dass man aber so eine Art roten Faden erkennen kann, der das irgendwie zusammenhält. Und das ist vielleicht der Blick, mit dem ich auf die Dinge schaue.
Also du folgst da auch so deiner Intuition und schaust einfach, was ist in der Situation gefordert oder gefragt. Und wie du den Ausstellungsraum gegründet hast, ist ja auch so ein, du hast in die Lücke geschaut, wo nichts ist. Also diese...
Kann man vielleicht so sehen.
Ist das so?
Ja, oder also ich habe, das ist schon fast schon zu strategisch, weil es war wirklich, das hört sich jetzt wirklich auch wieder ein bisschen ESO an, aber es war so, ich hatte einen Film auf Arte gesehen über Robert Crumb und seine Brüder und war davon so begeistert, weil die sind natürlich schon ganz schön verrückte Kerle, teilweise auch mit hochgradig persönlichen Problemen. Und es gab ja auch Selbstmorde in der Familie und ganz schwierig. Und Robert ist eigentlich derjenige, der noch am besten durch seine Arbeit, eben durch sein Zeichnen, durch sein obsessives Zeichnen da rausgekommen ist. Und ich habe in der Nacht davon geträumt und am nächsten, und ich habe geträumt, ich muss das ausstellen. Und es war auch wirklich so, dass wenn, ich habe dann Robert, damals gab es ja noch das Internet in der Form, wie es es jetzt gibt, nicht. Er war eigentlich nicht richtig im Netz zu finden. Er war auch noch nicht bei großen Galerien wie Zwirner oder so. Ich habe dann später erfahren, das kam dann ja ein paar Monate später, eine große Ausstellung, die Kaspar König mit ihm im Museum Ludwig gemacht hat. Das war so zeitgleich ungefähr. Also ich war im Februar, Museum Ludwig war dann, glaube ich, 2-3 Monate später. Und ich habe das über einen Comicbuchladen in Amsterdam tatsächlich den Kontakt dann zu ihm hergestellt, habe ihm einen Brief geschrieben, warum es so unglaublich lebenswichtig ist für mich, das unbedingt auszustellen, weil er eben auch so was Anarchisches, Unberechenbares, total anderes in diese, wie ich sie empfand, sehr restriktive, regulierte Kunstwelt reingebracht hat, wo man auch immer so sein Gesicht wahren muss. Und er tut quasi das Gegenteil. Er sagt, ja, fuck you all. Und ich zeig euch alles. Und zwar eben mit allen Konsequenzen in schonungsloser Härte und auch Absurdität. Ich fand das einfach so großartig. Und dann ist es mir wirklich gelungen, über diesen Comicbuchladen, über den Käske aus Marker, der Käse, der hat dann meinen Brief an den Robert weitergeleitet. Dann habe ich ewig nichts gehört. Und ich habe dem ganz klar gesagt, weißt du, wenn du nicht diese Eröffnungsausstellung mit mir machst, dann wird dieser Raum, das wird nicht existieren, nicht eröffnet. Ich mache dann nichts. Und dann Wochen später kam dann auch ein ganz langer Brief von ihm, in dem er erstmal wirklich so sich so echt abgekotzt hat über die Kunstwelt und wie scheiße er das alles findet, dass er überhaupt kein Künstler wäre und bla bla bla. Und dann war aber der letzte Satz, I always go with the small guys and I really liked your letter and if you want to, just choose what you want to have.
Wow.
Und dann habe ich mir mit der Hilfe seines damaligen Galeristen in New York, Paul Morris, der einfach ein ganz super Typ ist. Also der hatte auch zum Beispiel die Armory Show mitgegründet, die Kunstmesse. Und dann habe ich mir tatsächlich nur 8 Zeichnungen ausgesucht und die waren auch nicht so diese klassisch Mr. Natural oder Fritz the Cat oder so. Das waren ganz aktuelle Porträtzeichnungen, also zu dem damaligen Zeitpunkt aktuell, also so 2002, 2003. Der Raum hat ja 2004 eröffnet. Und so fing das dann an.
Hat das auch damit zu tun, dass du halt als Artist in Residence auch in den USA warst, also in Donald Judds Cinati Foundation.
Es ist also die Cinati Foundation. Ich war quasi im letzten Jahr meines Studiums mit einem DAAD-Stipendium in der Cinati Foundation. Und ich muss sagen, also das wurde mir, ich habe ja nicht nur bei Becher studiert, sondern auch bei Jan Dibitz. Und Jan Dibitz ist für mich noch viel prägender gewesen, weil er eben diese ganze Welt in seine Lehre hineingebracht hat. Der hat uns erzählt von Judd und Sullivan und Karl André, alle Leute, die er persönlich kennt. Er hat aber auch eben, und das muss ich erwähnen, weil es so ungeheuer prägend und wichtig war, er hat auch dafür gesorgt, dass ein paar von uns, die eben in der Dibitz-Klasse studiert haben, dann einen Job in der Konrad-Fischer-Galerie bekommen haben. Und das war halt Mitte der 90er, 1996, das war kurz vor dem Tod von Konrad. Und die erste Ausstellung, wo ich dann mit dabei war, da hat Konrad gerade noch gelebt, das war eine Ausstellung von Bruce Nauman, der mein großer Held war. Und das hat, also in der Konrad-Fischer-Galerie habe ich, glaube ich, mehr gelernt als an der Akademie jemals. Und zwar, weil du alle Künstler kennengelernt hast, ich habe dann ja die Ausstellung, ich habe nichts über Galerie gelernt, ne? Ich habe aber was über Ausstellungen gelernt, ich habe was über Künstler sein und Kunst machen gelernt und habe eben, war bei vielen Sachen dabei, habe das alles fotografiert und aus im Grunde dieser Auseinandersetzung kam dann eben auch, also der Dibitz hat dann gesagt, Cinati Foundation, ihr müsst euch das mal anschauen, das ist so super. Und dann sind wir eben mit so einem kleinen Club, der auch jetzt noch befreundet ist oder teilweise sogar verheiratet ist, zusammen ist, viele, also oder Künstler immer noch ist oder Galeristin. Und sind wir nach Marfa gefahren zum ersten Mal 1995. Und das hat mich so geflasht, und zwar gar nicht, weil ich so ein Fan von Judds Arbeit bin, also das, Ich finde natürlich einen tollen Künstler, und was mich aber beeindruckt hat, ist nicht nur dieser ungeheure Umgang mit Natur und Raum und Kunst, also wie man das auf einmalige Art und Weise meiner Meinung nach auf der Welt zusammenbringt, wie das dort alles seinen Höhepunkt erreicht. Aber der Judd war ja eben Künstler, und als Künstler war er aber auch, er hat geschrieben, er hat Möbel gemacht, er hat Architektur gemacht, er hat alles gemacht. Es gibt so einen Film, ich glaube mit oder von Rudi Fuchs, in dem Judd so auf seinem Pickup-Truck, ich glaube sogar noch mit so einem Gewehr in der Hand, über diese Weite dieser Cinati Mountains schaut und dann sagt, I'm the boss here. Und das war der inspirative Satz. I'm the boss here. Der hat einfach alles bestimmt, so wie er es wollte. Und der Rudi Fuchs hat mal gesagt, auch in einem Interview, ich glaube sogar in dem gleichen Film, dass der war ja auch auf dem Board von der Cinati Foundation, damals noch als Direktor des Stedelijk Museum in Amsterdam. Und er hat gesagt, das ist wie ein Kloster im Mittelalter. Hier wird die Kultur auf höchstem Niveau bewahrt. Mhm. Und das habe ich auch so empfunden. Ich habe da auch Freundschaften geschlossen. Das war für mich ungeheuer wichtig. Also Marfa, ich bin da noch ein paar Mal dahin gefahren, habe dann damit aufgehört, als zum ersten Mal Latte Macchiato da angeboten wurde und nicht mehr in der Pfanne gerösteter Kaffee, habe ich gedacht, so okay, jetzt ist es vorbei. Aber Marfa ist ein Platz in mir. Das muss ich wirklich sagen, ist ein inspirativer Platz. Und es gibt natürlich einen Grund, warum die Galerie Van Horn heißt.
Ja.
Weil Van Horn ist einfach ein Ort in Texas, wenn man von El Paso nach Marfa fährt. Dann gibt es da diesen Ort direkt, da kommt die Border Patrol, das ist direkt an der mexikanischen Grenze. Da gibt es eine Tankstelle und McDonald's. Und der Ort heißt Van Horn, Van Horn. Mhm. Und dann habe ich meinen Ort, weil ich wollte nicht Daniela Steinfeld Raum oder sowas. Das fand ich nicht so interessant. Weil es sollte ja nicht um mich gehen, es sollte um die Kunst, um andere Künstlerinnen und um alles Mögliche gehen. Also größer sein als meine eigene Person, und deswegen wurde es Van Horn genannt. Deswegen kann ich sagen, dass dieser ganze Link, Konrad-Fischer-Galerie, Jan Dibitz, Cinati Foundation und dann Van Horn als Artist Space und auch als Galerie, da, ja, das ist so eine Linie im Endeffekt.
Du hast so das Lebensgefühl, was du da empfunden hast oder mit Van Horn verbindest, nach Düsseldorf gebracht, mehr oder weniger.
So ist es.
Warum Düsseldorf?
Ja, nur ich habe hier studiert. Also tatsächlich bin ich ja sogar eine der wenigen, ich bin tatsächlich Düsseldorferin, also ich bin in Düsseldorf geboren und zur Schule gegangen. Und dann bin ich erstmal 10 Jahre weg gewesen, und das hat mich bis Indien und sonst wo geführt. Also ich war wirklich sehr viel unterwegs. Ich habe lange auch am Theater gearbeitet. Ich habe dann eine Ausbildung als Fotografin gemacht und merkte dann, dass mich, also zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt übrigens anders, aber Anfang der 90er Jahre war es so, dass man mit Fotografie nur an einer einzigen Kunstakademie in Deutschland studieren konnte, und das war Düsseldorf. Zudem war zu dem Zeitpunkt Düsseldorf immer noch die beste Akademie in Deutschland oder vielleicht sogar weltweit, also zumindest eine sehr, sehr legendäre Akademie. Und ich habe mich auch damit sehr schwer getan, zurück in die Stadt zu kommen. Aber ich habe dann gesagt, okay, ich kann jetzt nicht in Stuttgart oder irgendwo an der Akademie studieren, auch wenn ich das total respektiere und tolle Künstler kenne, die das gemacht haben. Aber es war klar, okay, du musst nach Düsseldorf, weil es diese Fotoklasse gibt. Ich wollte auch gar nicht gezielt bei Bernd und Hilla Becher studieren, aber es gab nur diese Fotoklasse. Ansonsten hätte ich eine Fachhochschule machen müssen und das ging gar nicht. Und dann bin ich an die Akademie und das hat natürlich mein Leben geändert, komplett. Erstmal war ich natürlich, ich war sehr enttäuscht, weil es eben diese Nickeligkeiten und Kleinigkeiten und ja, auch teilweise wirklich, wo sich Studentinnen gegenseitig so ausgeschlossen haben. Also es gab da schon so einen komischen Regelzwang an der Akademie dafür. Ich fühlte mich da sehr unfrei und ich war da auch nicht glücklich. Aber ich habe sehr, sehr viele Leute kennengelernt, das war wichtig. Aber wie gesagt, meine eigentliche Ausbildung, würde ich mal sagen, habe ich in der Konrad-Fischer-Galerie Cinati Foundation gemacht.
Um jetzt nochmal auf die Akademie zu sprechen, das interessiert mich, und den Rivalitätsgedanken. Es ist ja eigentlich so, dass es sehr, sehr wenige Künstler gibt oder in einer Klasse sind 20, 30, 40 Leute, also Studierende. Das habe ich auch so empfunden. Ich habe ja auch Fotografie und Malerei studiert, jetzt zwar nicht in Düsseldorf, aber ich empfand das auch so ein bisschen so, dass man sich so ausboten wollte oder der Beste sein oder der dann irgendwie vom Professor dann aufs Podest gehoben worden ist, mehr oder weniger, also so sinnbildlich gesprochen. Aber eigentlich, da wir so wenig sind, bräuchte es mehr Gemeinsamkeiten oder mehr Verbindungen, mehr es bräuchte mehr Communities oder wie sagen wir, Künstlergruppen, wollte ich eigentlich sagen, die sich gegenseitig unterstützen. Glaubst du nicht, dass
ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass man da Regeln rausmachen kann. Ich spreche ja auch über eine Akademie der frühen 90er bis späten 90er Jahre. Und ich glaube tatsächlich, dass es in den 70er und 80er Jahren, wo es auch eben noch deutlich männlicher geprägt war, das hat sich ja immer mehr aufgelöst, noch viel härter war. Und es ist auch durchaus so, dass dieses sich durchsetzen müssen. Irgendwann passiert das ja. Also wenn man jetzt an der Akademie die ganze Zeit so ganz kuschelig ist, dann kommt man vielleicht später nicht so gut klar, weil es setzen sich ja oft nicht die Talentiertesten durch, was auch immer Talent bedeutet, sondern oft setzen sich einfach die durch, die dranbleiben. Und ich würde mal sagen, dranbleiben, ob das jetzt in der Kunst ist oder im Musikbusiness, Madonna oder so, die ist auch dran geblieben. Also sind die Rolling Stones sind dran geblieben, ne? Also manchmal ist dieses Dranbleiben auch eine wichtige Sache, ja, um auf Dauer etwas zu bewirken. Und es ist ja mein subjektiver Eindruck, also ich fand, es gab eben an der Akademie mehr No-Gos, aber gar nicht von der Professorenschaft, sondern tatsächlich von den Studentinnen untereinander, sagen, nee, das kannst du ja gar nicht machen, nee, so geht's ja gar nicht, statt eben so eine Ermutigung, ist doch scheißegal, mach doch einfach, was du willst, anything goes, ja. Das wäre meine Empfehlung. Was es aber überhaupt nicht gab, und das war ein Riesenvorteil zu heute, war überhaupt das Bewusstsein. Ich meine, wir haben Anfang der 90er studiert, da war gerade der Kunstmarkt zusammengebrochen. Da war es klar, ey, das wird eh nix, ja. Du wirst nie was sind, ich wusste persönlich noch nicht mal, was eine Galerie ist. Und also das war irgendwie ganz klar, wer da studiert hat. Der hat nicht über Karriere nachgedacht, sondern für den war das eine innere Notwendigkeit, Künstlerin zu werden. Ja, das war einfach, das musste sein, das ging nicht anders. Und da gab es auch die Rundgänge und an diesen Rundgängen gab es super Stipendien und es haben zum Beispiel auch vielleicht mal Museen oder Stiftungen dort wirklich eingekauft, aber es gab überhaupt nicht, du wusstest noch nicht mal, was nehme ich dafür, da kam dann so ein Museum und sagte, ja, wir würden es gerne, und du sagst, was, also du hattest dir darüber noch nie Gedanken gemacht. Und natürlich wusste man, das sehen jetzt viele Leute, das ist auch ganz wichtig, du wurdest dann sofort in den Betrieb eingepflegt. Ich habe das eben auch erlebt. Bin sofort von der Sammlung der Deutschen Bank an meinem ersten Rundgang, ist eine Fotoserie angekauft worden. Und von da an ging es dann eigentlich immer nur noch quasi, im Nachhinein weiß ich das, aufwärts. Ja, damals habe ich es nicht so empfunden, ich das alles, Und das ist ein großer Unterschied zu heute, wo es dann schon QR-Codes gibt, wo du dann direkt irgendwie in den Shop der KünstlerInnen geleitet wirst. Und wo aber meiner Meinung nach, also ich glaube, natürlich darf man den kommerziellen Aspekt, also das ist ja der Überlebensaspekt, nicht vergessen. Und ich als Galeristin vergesse das ja auch durchaus gar nicht. Aber an der Kunstakademie halte ich das für fehlgeleitet, weil das nämlich dazu führt, dass sich junge Künstlerinnen überlegen, was kommerziell am besten geht, was sich am einfachsten verkaufen lässt. Und das sind halt harmlose Bilderchen. Und ich habe auch schon lange, ich besuche jeden Rundgang seit 1992. Ich habe schon lange nichts mehr gesehen, was ich, also es gibt zwischendrin schon immer wieder, aber was mich wirklich, wo ich echt da, was ist das denn krass? Das kann auch krass scheiße sein. Das ist, mir ist krass scheiße fast lieber als so eine Harmlosigkeit, weil man meint, einen Markt bedienen zu müssen.
Du meinst so auch einen Künstler, der ein bisschen outside the box denkt, der alle Konventionen irgendwie so ein bisschen hinter sich lassen kann und einfach mal direkt.
Ja, also ich kann ja, wie sowas aussehen kann, es kann ja auch in der Malerei stattfinden, es kann in allen Medien stattfinden. Aber ich befürchte so ein bisschen es ist so eine gewisse Ängstlichkeit eingetreten, die sich auch in der Arbeit äußert. Diese Ängstlichkeit, also Angst gab es immer. Also zum Beispiel, dass früher die KünstlerInnen oder auch die Galeristinnen übereinander hergefallen sind. Das hatte ja sehr viel mit Angst zu tun. Also dieses ganze Konkurrenzdenken kommt ja eigentlich aus der Angst, ich bin nicht gut genug oder Angst, ich schaff's nicht oder Angst, der Kuchen für uns alle ist zu klein. Ich glaube aber, dass du aus Angst heraus keine guten Entscheidungen fällen kannst. Und ja.
Machst du selber noch Kunst?
Nein.
Wann hast du aufgehört und warum?
Ich habe eigentlich schon mit der Entstehung des Ausstellungsraums aufgehört. Ich habe noch einen Kunstpreis bekommen, hier des Stadtmuseums, den Karl-Lauterbach-Preis in 2003. Das waren damals 5.000 Euro. Die habe ich schon komplett in das Ausstellungsprojekt gesteckt. Ich hatte keine Zeit mehr. Ich habe aber sehr lange den Raum als eine Art Kunstprojekt betrachtet und mich auch dementsprechend verhalten. Also ich war sogar schon, ich wurde ja relativ schnell von der Art Cologne, damals von Gerard Goodrow, eingeladen, so einen jungen Stand da zu machen. Und ich sagte ihm auch, du, ich bin gar keine Galerie. Und er sagte, ach, das ist egal, wir zeigen auch Projekträume, mach mal. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich das, weil wenn so eine Tür aufgeht, dann sage ich nicht nein. Aber mein Selbstverständnis war sicherlich, das hat sich gewandelt, immer mal wieder ein bisschen. Ich habe auch dann schon angefangen, nach 2 Jahren Kunst zu verkaufen, weil es auch einfach notwendig war. Ich habe ja am Anfang Stipendien für den Raum gekriegt, der Kunststiftung NRW unter anderem und auch vom Kulturamt Düsseldorf. Die haben das unterstützt, weil die das gesehen haben. Das ist eine Künstlerin, die macht da ein spezielles Projekt. Das ist einmalig in Düsseldorf. Das unterstützen wir. Und dann irgendwann war aber klar, da muss Geld ran, aber ich muss ganz deutlich sagen, ich habe ja die Galerie und auch den Ausstellungsraum nicht aus Mangel gegründet, also nicht, weil, ach, ich kann nichts oder mich will keiner, sondern wirklich eigentlich aus dem Überfluss an Wollen und an Energie. Und dann war auch der konkrete Schritt, die Galerie, und da ging es nicht darum noch, ach, ich muss ja Geld verdienen, sondern wirklich, weil eine Galerie, die besteht ja eben nicht nur aus mir, sondern eben auch aus allen Künstlerinnen, aber auch aus allen Sammlerinnen, aus allen Kuratorinnen, aus allen Museen, die daran beteiligt sind, die sich dahin begeben, dass die sind alle Teil dieses großen gemeinschaftlichen Werkes Galerie. Und das Geld, was da fließt, das ist natürlich einerseits notwendig, dieses Geld ist aber auch einfach eine mega Energie, um weiterzumachen, um mehr zu machen. Man muss das als Geld wirklich, und da finde ich diese Diskussion auch oft so heuchlerisch, zu sagen, nee, es ist ja alles kommerziell. So, ja, what the fuck, du arbeitest, dafür wirst du bezahlt. Was daran, das ist doch wohl das Normalste von der Welt. Also sorry. Und weil nämlich tatsächlich dieses Geld ein großer Ermöglicher ist. Das sollten wir mal ganz klarstellen. Und je mehr Geld du hast, und wenn du es jetzt nicht irgendwie nur für Yachten und Luxusartikel ausgibst, sondern vielleicht sogar für Kunst, ich kaufe ja auch Kunst, oder für Ausstellungen oder für neue Räume oder für alles Mögliche, dann ist das einfach auch nicht nur kommerzielles Schaffen, das ist kulturelles Schaffen. Und ich verstehe mich also dezidiert als jemand, der kulturell und ökonomisch etwas schafft.
Finde ich total spannend, dieser Ausgleich. Mir bleibt, also ich fühle da so ein rundes Bild von dir wirklich, also im Vordergrund, aber auch im Hintergrund, also dass du auch selber sagst, ja, du sammelst Kunst.
Und, ich kaufe Kunst, also sammeln würde ich, das ist,
oder
das
kaufen.
Ich erwerbe Kunstwerke, ja.
Bei der Kuration deiner Ausstellung in der Van Horn Gallery hast du auch externe KuratorInnen, die mit dir das kuratieren. Und wie wählst du die aus? Also sind das persönliche Kontakte oder?
Ja, also es sind ja tatsächlich die bisher da mit mir zusammen, also es sind ja meistens Co-KuratorInnen, das gemacht haben, waren bisher eigentlich nur Künstler und Sammler. Also keine KuratorInnen, ja, sondern weil ich deren Blick eben interessant und spannend fand und weil es immer mal wieder, auch nicht, also ich habe das viel regelmäßiger gemacht als jetzt. Jetzt ist die Situation so, dass die Situation selber mir so viel Neues liefert, dass ich auf neue Ideen kommen muss und kann und will. Aber nach so ein paar Jahren, dann denkt man schon so, ja, könnte man neue Impulse kommen. Und dann ist es eben so, dass Künstler wie Gregor Hildebrand was bei mir gemacht haben, oder also sowohl in der Einzelausstellung als auch eben in einer Gruppenausstellung, die er kuratiert hat, Arbeiten aus dem Bleistiftgebiet, oder eben mehrfach der Sammler Wilhelm Schürmann, mit dem mich eben eine sehr besondere, enge Geschichte verbindet, weil wir ja beide aus der Fotografie kommen, weil wir beide die Fotografie verlassen haben. Er hatte auch mal kurz am Anfang seiner Karriere zusammen mit Rudolf Kicken eine Galerie zur Fotografie Lichttropfen in Aachen. Er ist dann Sammler geworden, der sehr, sehr kreativ mit seiner Sammlung umgeht und die eben auch, also ja, fast wie so ein eigenes künstlerisches Werk behandelt. Und da gibt es sehr viele Überschneidungspunkte. Und so sehe ich das auch. Und dann habe ich Wilhelm eingeladen, weil der einen Blick auf diesen ganz, dann doch wieder einen ganz anderen Blick hat als ich. Und dann eben hier auch, das würde ich nie machen. Ich hänge eigentlich immer sehr minimalistisch. Und er hat dann die Bude voll geknallt. Ich weiß nicht, so viele Werke und Künstler hatten wir noch nie. Und das war super. Ja, ich glaube, Wilhelm hat ja, und dann war es natürlich so, die erste Ausstellung, die ich mit Kunstwerken aus seiner Sammlung gemacht habe, das war Katie Noland. Ich glaube, das war 2006 oder 2007. Das war natürlich sensationell. Ich habe ja auch eine Liste abzuarbeiten von Künstlerinnen, die ich einfach schon seit Ewigkeiten liebe. Und da war Katie Noland dabei, da war Nicole Eisenman dabei, da war aber auch Reinhard Mucha dabei, den ich dann ausgestellt habe. Das sind einfach Sachen, die so in meiner Historie wichtig sind. Ich habe mal eine Ausstellung gemacht, eben Arbeiten aus dem Bleistiftgebiet, hat die Konrad-Fischer-Galerie mir eine Arbeit von Bruce, also Dorothee damals noch, mir eine Arbeit von Bruce Nauman geliehen, weil das für mich einfach so unabdingbar war, dass der dann auch mit dabei ist, ne? Und so weiter und so weiter. Und dann auch, also Wilhelm hat hier komplett sein Ding gemacht, ne? Da hatte ich nicht so viel mit zu tun. Aber zum Beispiel in der Ausstellung Fuck Your Fear, da habe ich den Sammler Florian Peters Messer mit an Bord geholt. Und das war sehr wichtig. Also da gab es so eine Grundidee von mir. Dann gab es ganz viele Diskussionen, was wir geil finden so. Und dann sind wir eigentlich auf Sachen gekommen, die waren nur teilweise aus seiner Sammlung. Teilweise haben wir uns die dann geliehen und zusammengeholt. Und das war ja schon so ein politisches Statement, Fuck Your Fear, wo es eben gegen Zensur und Prüderie vor allen Dingen in der neuen Kunstwelt geht. Also ich denke, zu viel Wokeness ist tatsächlich sehr, sehr schädlich für die Freiheit der Kunst. Und ich denke, manche Sachen muss man aushalten. Es ist ja nur Kunst. Es ist ja nur so gesehen, ne? Und es ist ein Bild, sagen wir mal, von einem nackten Genital, ist keine Pornografie. Es ist eine Malerei zum Beispiel, ja, eine Darstellung von künstlerische Darstellung von vielleicht einer gewalttätigen Situation ist keine Gewalt. Es ist die Darstellung, es ist die Abbildung, das Foto oder die Malerei von etwas sind ja keine Dokumentationsfotos. das muss man doch sehr stark differenzieren. Also da muss man schon eine große, wie meine Freundin Nachla Sameh, die ist forensische Psychiaterin und die spricht immer von Trennschärfe. Und dieses wirklich Sachen genau zu betrachten und genau zu benennen und nicht alles irgendwie, weil ich halt's nicht aus und es ist irgendwie misogyn, da muss man auch sehr genau hingucken. Nicht alles, was zum Beispiel vielleicht nackte Frauenkörper zum Thema hat oder Sexualität, ist misogyn. Vielleicht ist es sogar genau das Gegenteil. Immerhin haben sich ja alle feministischen Künstlerinnen der 70er Jahre ganz arg mit ihrem Körper beschäftigt und den auch teilweise nackt abgebildet. Da ging es um eine Befreiung. Da ging es nicht um die Sexualisierung des weiblichen Körpers. Ich finde, diese ganzen Sachen muss man, also da muss man mitdenken. Und wir haben diese Ausstellung sehr explizit gemacht, um zu sagen, ja, guck mal, ist Kunst, ne? Paul McCarthy, ne? Ist Kunst. Gilbert und George, ist Kunst, Sophie Kahl, alle Leute, die sich mit sowas auseinandersetzen, ist schon Kunst, ne? Und das waren tolle Erfahrungen, weil man eben mit diesen Sammlern sehr stark diskutiert und auf neue Ideen kommt, ja.
Irgendwie interessant, also dass in der Kunst das direkt so auch als, also schnell als Pornografie gesehen wird, wenn sexuelle Dinge gezeigt werden. Und aber in Filmen oder Videogames ist es gang und gäbe, da wird geshootet und gezeigt und was weiß ich. Also
das findet ja parallel statt.
Das ist okay da in der Hinsicht.
Ja, das findet parallel statt. Also in so einer Hardcore-Rapper-Szene, ja, Booty und Frauenerniedrigung und so ist, bis auf bei so manchen feministischen Rapperinnen, ist das echt quasi normal. Also da müsste man eigentlich tatsächlich mal den Finger in die Wunde legen. Mhm. Ich glaube aber, dass eben in der kulturellen Welt, und das betrifft auch die Geisteswissenschaften, das betrifft natürlich die bildende Kunst, das Theater, die Musik und so weiter, dass die Sensibilität natürlich auch größer ist von den Leuten. Und dass die sich natürlich viel, viel mehr mit den Fragen, die uns aktuell gestellt werden und mit denen wir uns ja auch auseinandersetzen müssen und die auch natürlich gewisse Dinge neu bewertet werden müssen, das ist ja ganz klar, dass die Leute dann vielleicht manchmal etwas übers Ziel hinausschießen, aber diese Neubewertung ohne eine Zensur, ja, es kann ja eine Neubewertung geben, auch mit einer Neukontextualisierung, ja, mit das hat was mit Bildung zu tun, das hat was mit Aufklärung zu tun, aber Sachen einfach zu zensieren, das hat natürlich etwas schon sehr Autokratisches fast, möchte ich sagen, es ist ja schon fast diktatorisch, dann zu sagen, ja, weil ich es nicht aushalte, weil ich es nicht gut finde, muss es weg, ja, weil ich finde, es ist so und so, und das ist natürlich dann im schlimmsten Fall Geschichtsklitterung, weil es war ja nun mal so. Da müssen wir uns auseinandersetzen. Das heißt ja nicht, dass wir sagen, ja, das war ganz toll so, sondern wir sagen, guck mal, in dem Kontext, damals 1920, 1930, 1940, 1950, ist es aus dem und dem Grund entstanden. Und dann kann man neben so ein Bild durchaus einen Aufklärungstext in eine Institution hängen, damit die Leute sich damit auseinandersetzen. Aber zu tun, als ob es das nicht gegeben hätte, dann können wir auch nicht lernen. Wir können ja nur aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, wenn wir sie kennen und nicht, wenn sie uns vorenthalten werden.
Das hat mich gerade so berührt. Es ist sehr, sehr spannend. Also das kann man wirklich nicht ignorieren, was war. Und der Diskurs wird sicher auch noch so in der Hinsicht weitergehen müssen.
Ja, solange es einen Diskurs gibt mit gegenseitigem Respekt und Anerkennung, ja, wobei ich der Meinung bin, es gibt natürlich, und das ist jetzt ganz außerhalb der Kunst, es gibt natürlich gesellschaftliche Kräfte, die so verbohrt und destruktiv sind, dass ich glaube, dass mit denen muss man auch keinen Diskurs führen. Also man gibt denen zu viel Raum dann vielleicht, wenn man.
Oder so.
Ja, also man muss nicht allen furchtbaren nationalistischen, radikalen, destruktiven Tendenzen Raum geben. Da kann man auch mal sagen, nee, so stopp hier. Sorry. Das ist schon, ja, sorry, mit dir rede ich gar nicht. Das ist schon okay, finde ich schon okay. Aber so in dem, sagen wir mal, menschlich und kulturell, gesellschaftlich akzeptablen Bereich, da finde ich, kann man schon mal miteinander reden. Und auch einfach mal akzeptieren, dass jemand anderer Meinung ist. Und man muss das aushalten.
Apropos Raum. Du hast ja deinen physischen Raum, Van Horn Gallery, und hast einen neuen Raum digital aufgemacht, mehr oder weniger den Podcast. Mhm. Was sind das für zwei Formate? Beziehungsweise, wie stimmst du die miteinander ab? Haben die auch einen Bezug zueinander? Oder wie hast du das? Wie setzt du die zusammen?
Ja, also erstmal habe ich ja zwei physische Räume. Also ich habe die Galerieräume, die öffentlich zugänglich sind, ne, Van Horn, die Galerie auf der Ackerstraße in Düsseldorf. Und dann habe ich noch das sogenannte Van Horn Schaulager. Das ist ein Showroom mit offenem Lager, ziemlich groß. Also da habe ich deutlich mehr Platz sogar als in der Galerie. Das hat so einen Loft-Charakter. Das ist auch nur auf Einladung zugänglich, wo ich Präsentationen mache, wo ich auch Essen mache, wo ich Sammlerinnen, Künstlerinnen, Kuratorinnen und so einlade. Das kann, oder auch mal zum Beispiel vor dem Lockdown eine Gesprächsrunde hatte, mehrere Talks und so weiter. Diese echten Räume, also gerade diese Kombination mit der Galerie, wo dann auch teilweise so wirklich Cutting-Edge-Sachen stattfinden können und dem Showroom, wo es dann wirklich um die Präsentation von bestimmten Werken geht, wo ich auch mal Leute einlade, und dann den digitalen Räumen, das sind meiner Meinung nach sich gegenseitig ergänzende und befeuernde Räume, und zwar alles Räume. Und der also ich habe ja natürlich die Website, die gab es auch vorher schon, die habe ich dann direkt im Lockdown pimpen lassen. Mein sogenannter Viewing Room ist extrem simpel. Der wird auch gerade ein bisschen neu gemacht. Deswegen, da kommen auch wieder Preise hin für jeden, der da reinguckt. Im Moment sind da keine Preise. Da sieht man eigentlich nur JPEGs mit Informationen und eben den aktuellen Preis. Das ist super, super simpel, weil ich eben diese ganzen 3D-Präsentationen sehr unbefriedigend finde, weil die quasi faken wollen, was im echten Raum stattfindet. Das kann man nicht faken. Ich habe dann am Anfang des Lockdowns, ich habe mir sehr gut angeguckt, was so läuft, ne, digital, was die anderen so machen. Ja. Das war dann oft so mit Handy und so, also ein bisschen verzweifelt. Und ich habe mir dann überlegt, was ich machen kann, und habe dann einfach in meinem Showroom, in dem ich mich während des Lockdowns hauptsächlich aufgehalten habe, angefangen, kleine Videos zu machen, so im Stil der 1000 Meisterwerke, die, was früher so im Fernsehen lief, wo ich mich nur einem Künstler gewidmet habe oder einer Arbeit und dann darüber erzählt habe. Mhm. Auf Englisch, weil ich will natürlich die ganze Welt erreichen. Und das hat ganz gut funktioniert. Ich habe ein paar Videos gemacht, und diese Videos waren aber natürlich, ein Video zu machen mit dem Videoschnitt, ich kann das zwar alles, aber es ist sehr, sehr aufwendig. Und da ich damit kein Geld verdiene, bezahle ich dafür auch jetzt nicht unbedingt jemanden, der das macht. Also ich verdiene nur indirekt Geld damit. Das war einfach so die Möglichkeit, mit der Welt in Kontakt zu bleiben. Und dann hatte ich natürlich zur Ausstellung Deutschland, die zu dem Zeitpunkt lief, wo es eben auch wieder um eine Aneignung ging. Was bedeutet eigentlich deutsche Kunst, ja, weil es natürlich Tendenzen gibt, ja, so die Kultur Deutschlands einer bestimmten Strömung zuzuordnen und zu sagen, das ist deutsche Kunst und alles andere ist keine deutsche Kunst. Da habe ich gedacht, naja gut, dann hole ich mal die ganzen echten deutschen Künstler, die sich auch mit dem Thema Deutschland auseinandersetzen. Und das war dann am Ende, ich meine, die Galerie ist ja nicht so groß, also das heißt, ich musste mich beschränken. Es war aber eine wunderbare Mischung von, ich glaube, die älteste war Katharina Severding und Klaus Steck, bis jüngere wie Peggy But oder Henrike Naumann. Und das war wirklich Ost, West, Mann, Frau, Alt, Jung, alles gemischt in dieser Ausstellung. Und da sollten als Vermittlung sehr, sehr viele Gespräche stattfinden. Und wir hatten dann nur einen einzigen Vortrag zur Psychologie der Radikalisierung aus forensisch-psychiatrischer Sicht von der Dr. Nachla Sameh. Der war noch bei mir im Van Horn Schaulager. Ja, und danach war dann dicht. Und dann bin ich damals für ein paar Podcasts angefragt worden. Und dann dachte ich, Gott, im Video merkte ich schon, dass das Sprechen über Kunst manchmal sogar ein besseres Format sein kann, wenn es jetzt nur digital ist, als jetzt zum Beispiel so ein 3D-Viewing Room.
Auf jeden Fall.
Dass dieses mit Leuten sich auseinanderzusetzen. Dann habe ich den ersten Talk, den habe ich mit Bettina Steinbrügge und Henrike Naumann, den ersten Talk, den habe ich noch auf Deutsch gemacht als Podcast, und dann merkte ich, yeah, das ist mein Format. Das finde ich total geil, das will ich unbedingt machen. Und dann habe ich sofort aber als zweiten Gast meinen Kollegen Andrew Jensen von den Galerien Fox Jensen in Sydney und Fox Jensen Macquarie in Auckland, also sofort quasi die andere Seite der Welt, mit einbezogen. Und ich veröffentliche jetzt im Januar meine 50. Folge.
Wow.
Ja, also ich habe am Anfang jede Woche veröffentlicht, jetzt nur noch alle 2 Wochen. Ich mache das aber weit, das hat sich auch verändert und ist natürlich meiner Meinung nach besser geworden. Ich rede jetzt, also ich traue mich jetzt auch mehr zu sagen, aber das, die Hauptsache ist schon eben dieses sehr intensive Zuhören. Und dieser Podcast ist auf der Basis der Galerie entstanden, aber was von Anfang an extrem wichtig war, ich spreche auch mit ein paar Künstlerinnen der Galerie, aber es geht nicht um die Künstlerinnen der Galerie, sondern es geht wirklich um Menschen, die Kunst lieben, mit der Kunst leben, mit der Kunst arbeiten und deren sehr, sehr einzigartige Geschichten, wie sie eigentlich dazu gekommen sind, weil, und zwar auf eine sicherlich hochwertige, aber trotzdem niederschwellige Art, also so, dass wirklich jeder darauf einsteigen kann und das auch verstehen kann, weil es eben doch sehr viele wirklich gute, aber eben auch intellektuell hoch anspruchsvolle Podcasts für, ja, im Grunde für Aficionados und Kunstsachverständige und Eingeweihte gibt und eben dieses sehr persönliche, auch Schwächen mal zu geben, auch Fehler machen, nicht. Und das war mir halt ein Bedürfnis und ich mache das eben sehr, sehr, sehr persönlich. Ja, also das ist auch eine Einladung für meine Gesprächspartnerinnen, sich darauf einzulassen, was die eigentlich zu 99% auch machen. Und es ist auf Englisch, selbst mit den Deutschsprachigen, egal was für Hardcore-Akzente die sprechen, damit eben wirklich alle Menschen auf der Welt. Das ist ja das Tolle an dem digitalen Format. Du kannst es also in Ecuador hören, du kannst es in Kolumbien hören, du kannst es in Afrika hören, du kannst es überall hören, wenn du eine Internetverbindung hast. Mhm, und das war mir eben sehr, sehr wichtig, mit der Welt in Kontakt zu bleiben und diesen Raum für die Welt zu öffnen. Und das ist für mich, im Grunde ist das so meine also zusammen mit den Ausstellungsmachen und diesen Podcast eben betreiben, ist das ist sozusagen meine Ausdrucksform.
Sehr schön. Ja, ich habe mich noch nicht getraut, auf Englisch zu sprechen. Auf Schweizerdeutsch ja, aber da ist der Bereich noch kleiner, der es versteht. und das, was du beschrieben hast, wie du in deinem Podcast mit den Gästinnen sprichst, fand ich, hast du ganz schön auch hier gezeigt und du hast dich auch geöffnet und wirklich einen sehr persönlichen Einblick gezeigt. Dafür möchte ich dir wirklich sehr herzlich danken. Es war mir eine Freude. Der Spirit ist übergesprungen. Ich freue mich bald auch, dich zu besuchen in der Galerie, wenn hoffentlich der Lockdown uns nicht noch bevorsteht.
Und nein, ich bin hier. Du bist da. Ja, ich war die ganze Zeit da.
Sehr schön. Ja, vielen Dank an der Stelle,
liebe. Ja, vielen Dank auch. Vielen Dank auch an dich. Hat Spaß gemacht.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du Beach Talk Framing Art abonnierst. Schaue gern auch auf unserer Insta-Seite beachtalk_framingart vorbei, denn hier gibt es ergänzende Visuals zu dieser Ausgabe. Du willst mehr über Van Horn wissen oder Daniela weiter über Kunst sprechen hören? Auf vanhorn.net kannst du die Galerie online erkunden oder den Podcast-Folgen von Voices on Art lauschen. Bis zum nächsten Mal, deine Floria.